Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Werter Zuhörer am Radio, in dieser Serie der Vorträge werde ich mich auf den Samen Abrahams konzentrieren. Der Same Abrahams bezieht sich auf die Nachkommenschaft, hat aber auch verschiedene Aspekte, die wir beachten müssen. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 22, Vers 16 bis 18, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast, und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Der Ausdruck Same, wenn er im kollektiven Sinn gebraucht wird, bezieht sich immer auf die Nation Israel. Der Begriff Kollektiv ist vergleichbar, wenn ich sage, der Männerbürger ist nicht nur ein Bürger gemeint, sondern schließt alle Bürger von Männer ein. Das ist ein kollektiver Begriff, der aber im Einzahl ausgedrückt wird. Wenn er als absoluter Singular, als Einzahl benutzt wird, gilt er einer einzigen bestimmten Person, nämlich in diesem Fall dem Messias. Das wird im Neuen Testament vom Apostel Paulus betont. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem, und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. So lesen wir Galater 3, 16. In Genesis 3, Vers 15 wird nur gesagt, dass der Messias ein Mensch sein wird. Hier haben wir eine Einschränkung, nämlich dass der Messias ein Nachkomme aus einem bestimmten Zweig der Menschheit sein muss, nämlich ein Nachfahre Abrahams. Eine zweite Aussage ist hier die, dass die Heiden in Zukunft durch den Samen Abrahams gesegnet werden. Insgesamt sind es 6 verschiedene Passagen, die zum abrahamitischen Bund gehören. In diesen Schriftstellen gibt es insgesamt 13 spezifische Zusagen. Die 3 Hauptzusagen sind das Land, der Same und der Segen. Der Landaspekt wird im palästinischen Bund weiterentwickelt. Der Segensaspekt wird im Neuen Testament weiter ausgeführt. Der Aspekt des Samens wird durch den Davidischen Bund noch mehr detailliert. Israel hat eine großartige Zukunft, gerade was diesen Samen betrifft. Warum kann es keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft geben, ohne die besonders ausgeprägte Gegnerschaft gegen Israel wie gegen kein anderes Volk auf der Welt? Und warum besteht dieses Volk noch heute, trotz Angriffen und Verfolgung, mit dem offenen Ziel der Ausrottung durch die Jahrhunderte? Ohne Klärung von der Bibel her stehen wir vor einem eigentümlichen, unlösbaren Rätsel. Ohne die Bibel ist dieses Rätsel, selbst für die Juden, nicht lösbar. Die Bibel aber gibt die Lösung. Es ist ein von Gott besonders auserwähltes Volk, das Gott besonders liebt, weil es den besonderen Auftrag bekommen hat, das Heil unter die Nationen zu bringen. In diesem Sinn lesen wir in 5. Mose 7, die Verse 6 bis 11, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Es war Gottes Plan, dass aus dem Volk Israel der Messias, der Retter der Welt, kommen sollte und gekommen ist, und es ist ein Volk mit einer besonderen Zukunft, deren größtes Ereignis sein wird, dass der Messias zu ihm wiederkommen wird. Warum also diese Gegnerschaft in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn wir an die Realität des in die Geschichte eingreifenden, in ihr handelnden und lebendigen Gott glauben, aber auch an die Realität Satans, des Widersacher Gottes, der nicht will, dass irgendjemand das Heil Gottes erfährt. Beide Realitäten werden an der Geschichte der Juden, besonders beziehungsweise Israels, deutlich wie nirgend sonst. Es wird an diesem Volk auch deutlich, auf welcher Seite der Endsieg ist, nämlich auf der Seite Gottes und seines Volkes. Die Bibel macht uns deutlich, wo und warum der stete Widerstand gegen Gottes Verheißungen an dieses Volk zu suchen ist. Die ersten großen Verheißungen an Abraham waren die von Nachkommenschaft und Land. Ihre Verwirklichung sollte im Keim erstickt werden. Statt auf Isaak zu warten, der durch Stammmutter Sarah kommen sollte, wurde in Ungeduld Ismael gezeugt. Zum Volk in Ägypten herangewachsen, sollte die Nachkommenschaft wieder vernichtet werden. Alle männlichen Nachkommen sollten im Nil ertränkt werden. So geht es weiter in der Geschichte des Volkes. Mal wird der Heilsplan Gottes durch sein eigenes Volk und ein anderes Mal durch Feinde von draußen angegriffen. Es hat sich durch die ganze Geschichte gezeigt, was in Bildersprache in Offenbarung 12 steht über die Frau, den Drachen und das Kind. Die Frau ist ein Bild für Israel, das Kind ist das messianische Kind und der Drache ist, nach Offenbarung 12, Vers 9, der Teufel oder Satan. Dieser trachtet nach dem Leben des Messias und der Frau, die das Kind geboren hat. Darum eine solche große Gegnerschaft durch die ganze Geschichte Israels gegen dieses Volk. Aber die andere Seite sehen wir auch. Die Stammmutter konnte nicht durch Hagar ersetzt werden. Ihr Alter war kein Hindernis gegen die Geburt Isaaks. Der Hunger in Kanaan konnte das Volk nicht aushungern. Die Sklaverei Ägyptens konnte sie nicht fesseln. Die Wasser des Schilfmeeres konnten sie nicht ertränken, die Wüste konnte sie nicht vernichten, die Könige und die Riesen, die Enakiter Kanaans, konnten sie nicht besiegen, weil Gott mit ihnen war und Zeichen und Wunder an ihnen tat. Immer und überall war das Volk in der Situation des Untergangs und ging dennoch nicht unter. In unserem Jahrhundert wollte Satan durch Hitler die Judenfrage durch ihre Vernichtung endgültig lösen. Die Araber wollten 1948, als am 14. Mai der Judenstaat neu gegründet wurde, die Juden ins Meer werfen. Damals kamen 300 Araber auf einen Juden. Und den jungen Staat Israel, der nur 5 Stunden alt war, zugrunde richten. Beim Endkampf um Jerusalem wollen die Völker den Endsieg über Israel erringen. Immer steht derselbe Widersacher dahinter. Aber ein Widersacher, der am Kreuz besiegt wurde. Der Sieger von Golgatha wird, wenn er seine Füße auf dem Ölberg niedersetzt, die Gegnerschaft gegen Israel endgültig beenden. Diese Gegnerschaft hört nämlich erst auf, wenn sich Offenbarung 20 von 2 bis 3 erfüllen wird, wenn der eigentliche Gegner, der hinter allen menschlichen Gegnern Israel steht, gebunden wird. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Das ist der Beginn des 1000-jährigen Reiches und die Vollendung der Geschichte Israels auf Erden. Die sinnbildliche Auslegungsmethode des Origenes, der damals 185 bis 254 nach Christus lebte, wird von vielen Gegnern der Juden benutzt. Origenes widersetzte sich einer buchstäblichen Auffassung des 1000-jährigen Reiches. Er vertrat vor allem die Lehre, wonach das 1000-jährige Reich mit dem ersten Kommen Christi begonnen habe. Diese Lehre vertrat auch Augustinus, der 300 bis 400 nach Christus lebte. Dies wird vor allem darin deutlich, wenn Augustin meint, Seit dem ersten Kommen Christi bis zu seiner Wiederkunft sei Satan gebunden. Diese Lehre von der Gebundenheit Satans seit Christi Kommen widerspricht aber klar dem Neuen Testament, das von einem Kampf wider die listigen Anläufe des Teufels spricht. Einem Kampf nicht mit Fleisch und Blut. Einen gebundenen Teufel müsste man auch nicht widerstehen, wozu Jakobus ermahnt in Kapitel 4, Vers 7. Es ist auch eine Reduzierung der Aussage in Offenbarung 20, wenn vor einer Beschränkung der Aktivität, die Satan infolge des Kreuzes auferlegt worden ist, gesprochen wird. Im kommenden tausendjährigen Reich wird Satan gebunden werden und mit ihm die Dämonen, die bösen Geister und Mächte, die in der Luft herrschen, nicht bloß begrenzt. Begrenzt war er immer. Er ist nicht Gott gleich. Er kann nur so weit gehen, wie Gott will. Aber er kann versuchen und verführen und er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht zu verschlingen, wen er kann. Den widersteht fest im Glauben. Die christliche Mission ist kein Gegenbeweis, da gerade die Apostelgeschichte zeigt, wie sehr der Teufel versucht, die Ausbreitung des Evangeliums immer wieder zu hindern. Wo Frucht für Gott geerntet wird, wo Menschen sich für ihn einsetzen, macht sich regelmäßig der Teufel auf. Jede Bewegung für Gott ruft eine Gegenbewegung des Teufels hervor. Billy Graham macht in seinem Buch »Friede mit Gott« darauf aufmerksam, wie schnell sich auf der Welt die Lüge verbreitet und welche Hindernisse der Verbreitung der Wahrheit entgegenstehen. Ist da nicht der Lügner von Anfang an am Werk, dessen Widerstand auch Jesus erfahren hat? Also kann man nicht von Begrenzung Satans seit dem Kreuzestod sprechen. Satan ist am Werk und wird es sein bis zu Christi Wiederkunft, wo er während des tausendjährigen Reiches gebunden wird. Damit sind alle Lehren ausgeschlossen, die von einem tausendjährigen Reich Gottes vor Jesu Wiederkunft reden. Welches ist nun die Zukunft Israels? In der neutestamentlichen Gemeinde gibt es verschiedene Haltungen Israel gegenüber. Stellvertretend für viele Gläubige in unserer Zeit hätte auch Lorraine Bettner Israel überhaupt nicht mehr Anlass, mit irgendwelchen besonderen Zukunftserwartungen zu rechnen. Bettner schreibt, im Zeitalter der Gemeinde sind keiner Gruppe oder Nationalität Verheißungen oder Vorrechte gegeben, die nicht allen anderen Christen zugänglich wären. Jetzt, da der Messias gekommen und die Offenbarung Gottes abgeschlossen ist, und zwar in einem Buch, das vollendet und allen Menschen zugänglich ist, ist die Notwendigkeit eines einzig erwählten, abgesonderten Volkes verschwunden. Der Zweck der Erwählung ist erreicht. Seit der Zeit sind sogar die Identität des jüdischen Volkes als Gottesvolk und ihr Anspruch auf das irdische Land Palästina alle überflüssig geworden. Solche Aussagen stehen der Heiligen Schrift diametral entgegen. Hat denn Gott sein Volk verstoßen, fragt Paulus im Römerbrief und antwortet durch den Heiligen Geist, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er sich zuvor ersehen hat. Die Bundesverheißungen bleiben bestehen. Wenn Gott Versprechungen macht, dann erfüllt er sie auch. Und er hat keinem anderen Volk wie dem schon in Abraham erwählten Volk Israel solche gegeben. Paulus schreibt in Römer 9, Vers 4, welche Israeliten sind, denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Warum werden die Verheißungen erwähnt? Weil er sie noch erfüllt. Was nützen Verheißungen, die nicht erfüllt werden? Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Aber hat nicht die Untreue des Volkes die Verheißungen zunichte gemacht? Römer 11, Vers 29 antwortet darauf, die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Auch andere Verse in Kapitel 11 des Römerbriefes reden von einer Zukunftsgewissheit für Israel. Wir lesen in den Versen 12 und 15, wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schaden Reichtum für die Heiden, wie viel mehr dann einst wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Dann lesen wir weiter in den Versen 23 bis 26. Aber jene, nämlich die Juden, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dies Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht in Jeremia 59, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Israel als das erwählte Volk Gottes wird wieder von Gott angenommen, beziehungsweise in ihren eigenen Ölbaum wieder eingepfropft, womit sie wieder voll teilhaben an den ihnen gegebenen Verheißungen und Segnungen. Dass Israel nicht endgültig verworfen wird, sagt auch Jesus im Matthäus- und Lukas-Evangelium mit folgenden Worten: Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hier sehen wir, dass Israel also in der kommenden Zeit Jesus als seinen Messias freudig begrüßen wird. Im Folgenden sollen einige wesentliche Zukunftsverheißungen für Israel aufgeführt werden. Zunächst einmal sind da die Landverheißungen. Es sind zweierlei Landverheißungen zu unterscheiden. Die ersten Landverheißungen für das Land Kanaan erhalten Abraham und seine Nachkommen Isaak und Jakob. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, was die Fruchtbarkeit hervorhebt, die tatsächlich vorhanden war. Man denke nur an die Weintrauben, die zwei Männer an einer Stange tragen mussten, als sie das verheißene Land erkundigten. Die zweite Landverheißungen sind diejenigen, durch die Propheten angekündigt sind. Sie sind verbunden mit Verheißungen über Israels endzeitliche Rückkehr und Wiederherstellung im Land. Einige Bibelausleger vergeistigen zum Beispiel die Begriffe Juda, Jerusalem und Israel und identifizieren sie mit der neutestamentlichen Kirche. Und die Landverheißungen deuten sie auf das himmlische Vaterland. Aber wir lesen in Amos 9, die Verse 11 bis 14: Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie in den Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und aller Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird, und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Professor Samuel Kühling schreibt mit Recht: Ein Land, wo man ackert und erntet, Städte baut und Weinberge pflanzt und Wein davon trinkt, Gärten macht und Früchte daraus isst, ist nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Und dieses Land ist das Land Kanaan. Das verheißene Land wird besonders fruchtbar sein. Wir haben verschiedene Stellen, die darauf hinweisen. Ich werde hier eine Sammlung davon einmal anführen. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe werden frohlocken und blühen wie eine Narzisse. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharons. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht Gottes. Und ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zum Wasserquell. Das Land wird blühende Gärte haben, fruchtbringende Ebenen, Berge, die triefen von Korn, Most und Öl. Mit genügend Regen, mit überreichen Ernten, mit Tannen als Hecken, Myrten statt Dornen, ein Wonneland für die Bewohner, wie ein Paradiesgarten, wie das einstige Eden. Es wird auch ein Land des Friedens sein. In diesem Land werden die Schwerter zu Pflugscharen und die Spieße zu Winzermesser gemacht werden. Der Prophet Micha verheißt: Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermesser. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen. Es wird ein dreifacher Friede herrschen, nämlich ein Friede unter den Menschen, wie wir soeben gelesen haben. Ferner wird Friede sein unter den Tieren und ein Friede zwischen Mensch und Tier. Wir lesen in Jesaja Kapitel 11: Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden. Ihre Junge werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an der Otter, der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Dieses Land ist ein Land speziell für die Juden. Die Propheten reden von Israels Rückkehr und Sammlung in Kanaan. Sammeln, ja sammeln will ich dich, ganz Jakob. Versammeln, ja versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf der Trift, so dass es von Menschen tosen wird. Wenn man bedenkt, dass Israel nicht größer ist als das Departamento Boqueron, wo aber jetzt 8 Millionen Juden wohnen und noch einmal so viele im Ausland sind und noch zurückkehren sollen, dann kann man es sich vorstellen, wie das Land nur so wimmelt von Menschen. So wird es auch in diesem Psalm und diesen prophetischen Vorhersagen angekündigt. Da ist mehr versprochen als die Rückkehr aus Ägypten oder aus Babel. Es ist eine Zusammenführung aus den vier Enden der Erden, aus allen Völkern. Wir lesen in Jeremia und auch in Jesaja: Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam, Shinar und Hamat, und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Die Rückkehr wird also aus der ganzen Welt sein. Die vier Enden der Erde deuten dieses an. Die Rückkehr aus Babel erlebten nur Juda und Benjamin. Diese Rückkehr aber werden alle 12 Stämme erleben und auch die verlorenen 10 Stämme. Wir lesen in Jeremia, Kapitel 3 und auch Kapitel 30, In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Haus Israel zusammengehen und sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kommen, das ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr. Und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Diese Rückkehr wird auch endgültig sein, denn der Prophet Amos schreibt, ich pflanze sie in ihr Land ein, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Und die so oft zerstörte Stadt Jerusalems wird nie mehr zerstört werden. Über 60 Mal wurde sie in der Geschichte zerstört, aber das soll ein Ende haben. So lesen wir in Jeremia Kapitel 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass die Stadt des Herrn gebaut werden wird, vom Turm Hananel bis ans Ecktor. Und die Messschnur wird weiter geradeaus gehen bis an den Hügel Gareb und sich nach Goa hinwenden. Und das ganze Tal der Leichen und der Asche und der Hänge bis zum Bach Kidron, bis zu der Ecke am Rostor im Osten, wird dem Herrn heilig sein, und die Stadt wird niemals mehr eingerissen und abgebrochen werden. Lasst uns beten. Vater im Himmel, es ist erstaunlich, was für großartige Pläne du nicht nur mit deiner Gemeinde, sondern auch mit dem Volk Israel hast. Wir wissen, dass deine Zusagen und deine Verheißungen wahr sind. Und wir wollen mit aufmerksamen Augen und Herzen schauen, was du in dieser Geschichte tust. Lass uns eine rechte Haltung deinem Volk Israel gegenüber einnehmen und sehen, welche Wunder du für uns alle bereit hast. Dich loben und preisen wir dafür. Amen.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.